Hashtag
Beziehungsweise.
Jüdisch.
Christlich.
Ein Dialog.
Folge 7.
Sukkot.
Beziehungsweise.
Erntedank.
Herbstzeit, Erntezeit, all die guten Gaben. Ich freue mich, dass wir heute in unserer Reihe Beziehungsweise jüdisch-christlich Rabbinerin Esther Jonas-Mertin zu Gast haben und ich jetzt mit ihr sprechen darf über Sukkot, über Erntedank, über all das, was dazugehört, aber natürlich auch darüber, was Rabbinerin Esther Jonas-Mertin macht, Rabbinerin in Leipzig. Ich freue mich, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute über Sukkot reden kann und darüber, was es mit Erntedankfest zu tun hat.
Das machen wir gleich und jetzt, ich könnte Sie auch vorstellen, aber es ist vielleicht ganz schön, wenn Sie sich vorstellen und uns erzählen, was Sie denn als Rabbinerin in Leipzig machen. Haben Sie eine Gemeinde? Gibt es noch was anderes darüber hinaus? Ich bin sehr neugierig.
Wie Sie schon sagten, ich bin Rabbinerin. Ich habe mich nach meiner Ordination 2017 in Los Angeles entschlossen, wieder in meine Heimatstadt Leipzig zurückzugehen und habe dann festgestellt, dass die Menschen sehr interessiert daran sind, zu lernen und habe daraufhin beschlossen, ein Lehrhaus zu gründen. Das geht zurück auf eine Idee von einem deutsch-jüdischen Philosophen, Franz Rosenzweig, der das erste Lehrhaus in Deutschland sozusagen gegründet hat in den 1920er Jahren in Frankfurt am Main und der das Ziel hatte, die assimilierten Jüdinnen und Juden wieder zurück zum Judentum zu führen in einer Weise, die alte Tradition mit Moderne verbindet und damit Judentum wieder attraktiv und lebenswert macht. Und in gewisser Weise hat das Lehrhaus Beit Ezraim, was ich hier in Leipzig initiiert habe, den gleichen Ansatz mit der Ergänzung, dass es offen ist für Menschen jeder Weltanschauung und jeder religiös-spirituellen Zuordnung.
Beit Ezraim, Haus, Baum des Lebens. Ist das so richtig übersetzt?
Haus, Lebensbaum, würde ich
sagen. Haus, Lebensbaum. Und lehren und lernen Sie miteinander und feiern auch die Feste?
Ja, wir feiern die Feste. Aha. Und wir treffen uns zum Lernen und das Lernen steht qua sozusagen Nomen est Omen im Vordergrund, deswegen Lehrhaus. Und es ist so schön, hat sich das entwickelt, dass wir jetzt Menschen haben, die Liturgie lernen, sodass sich das so ein bisschen gerade aufteilt in einen sozusagen inneren und einen äußeren Kreis. Der innere Kreis lernt jetzt Liturgie und wie Gottesdienst geht, sodass wir demnächst hoffentlich eine sehr aktive kleine Gruppe haben, die gemeinsam Gottesdienst gestaltet und eben wirklich einen Gottesdienst gestaltet, wie ich es in den USA erlebt habe. Also dass die ganze Gemeinde aktiv im Gottesdienst beteiligt ist und jeder einen Teil übernimmt und nicht nur eine Frontalunterhaltung stattfindet, sondern wirklich ein gemeinschaftliches Erlebnis daraus werden kann. Wie Sie vielleicht wissen, Rabbiner ist ja nicht jemand, die in einer Mittlerposition zwischen Gott und den Menschen steht, sondern Rabbiner heißt ja, oder Rabbinerin heißt übersetzt Lehrerin sein. Und so sehe ich mich auch nicht als Mittlerin zwischen den Menschen und dem Göttlichen, sondern als jemand, die Menschen beibringt, wie man Platz machen kann für das Göttliche im eigenen Leben.
Ja, spannend. Ich frage einmal nach, weil Sie jetzt erzählt haben, wie Sie es aus Amerika kennen. Habe ich das richtig verstanden? Sie sind ursprünglich aus Leipzig?
Ja, ich bin ursprünglich aus Leipzig und bin dann erstmal in die Wissenschaft gegangen, hatte ja jüdische Studien, Geschichte und Religionswissenschaften studiert. Hab das abgeschlossen, habe dann in einem Projekt gearbeitet zu jüdischen Frauen in Deutschland nach 45 zwischen Religion und Politik und bin dann aber weitergegangen, weil mir das nicht mehr reichte. Also Wissenschaft finde ich nach wie vor spannend und attraktiv, aber mir fehlte da etwas. Also dieses wirkliche Arbeiten mit Menschen und dieses auf einer anderen Ebene mit Menschen zu tun haben, als eben nur, ich mache einen Vortrag oder ich arbeite an einem Projekt, schreibe dann einen Abschlussbericht und ne, also einfach so ein bisschen diese, ich glaube, die Nachhaltigkeit hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich mich zur Rabbinatsschule beworben, bin angenommen worden, habe das erste Jahr am Hebrew Union College in Jerusalem erfolgreich absolviert und habe dann aber die Richtung gewechselt, also von Reform zu Conservative oder was in Deutschland Masorti heißt. Und habe dann an der Ziegler School in Los Angeles mein Studium 5 Jahre später abgeschlossen, eben mit einem weiteren Master und mit der Smicha, mit der Ordination.
Mit der Ordination als Rabbinerin. Das ist ein bewegender und spannender Weg. Man könnte jetzt an jeder Station sozusagen anfangen, in die Tiefe zu gehen. Ich kann aber auch ein bisschen übertragen sagen, also Sie sind ordentlich rumgezogen, bevor Sie wieder nach Leipzig gekommen sind, und rumziehen oder draußen sein, das hat ja wohl auch etwas mit Sukkot zu tun, wenn ich das richtig sehe. Also jetzt sind wir beim Fest, und ich würde mal gleich als erstes simpel fragen, hatten Sie jetzt eine Sukkah bei diesem Fest und wie sah die aus?
Also ich habe ja jetzt seit meinem Umzug, ich bin ja sozusagen in der glücklichen Verfassung, jetzt einen Balkon zu haben, und nutze diesen auch als Raum für die Sukkah und baue sozusagen ein bisschen drumherum. Und da ich sowieso schon Pflanzen auf dem Balkon habe, muss man dann pflanzentechnisch nicht mehr so viel machen oder dekorationstechnisch. Aber es ist schon sehr schön, wenn man einfach nur auf den Balkon gehen braucht und dann in der Sukkah ist und den Sternenhimmel sieht. Und das ist sehr, sehr schön. Und mit meinem Lehrhaus Super. Haben wir dieses Jahr wieder Sukkot, also wir haben ja mit unter Corona-Bedingungen fast alle Veranstaltungen nach draußen verlagert. Also wir treffen uns draußen, machen dort unsere Lerneinheiten und unsere Rituale zusammen. Das funktioniert hervorragend, weil man sich draußen, haben wir uns unter einen Baum gestellt und waren unter einem Blätterdach und haben eben so sozusagen eine Sukkah imaginiert und gelernt und gesprochen darüber, was es bedeutet, in einer Sukkah zu sein und sich in dem Schutz Gottes zu fühlen, auch wenn es gar nicht so beschützungsmäßig wirkt.
Ah ja, also ich glaube, jetzt muss man mal einmal erklären. Also eine Sukkah ist, wird immer so Laubhütte übersetzt. Ist das richtig?
Es ist eine Hütte, also es ist nicht unbedingt aus Laub. Es soll aus natürlichen Materialien sein, also zumindest die Dachbedeckung, der Schach, aber auch das ist interpretierbar. Und je nachdem, was man für Möglichkeiten vor Ort hat, darf man auch vor Ort befindliche Materialien verwenden. Man darf auch feste Wände verwenden, deswegen funktioniert Balkon ziemlich gut. Ne? Man kann an einer festen Wand sozusagen eine feste Wand als Wand der Sukkah nehmen und die anderen sozusagen dazu bauen. Und dadurch, also wenn Sie schon mal in Israel zu Sukkot waren, dann sieht das so sehr lustig aus.
War ich,
ne? Also das sieht großartig. Wirklich sehr lustig aus, weil man dann auf den Balkon die ganzen Sukkot übereinander sieht und dann entsteht so ein witziger Effekt. Also es ist schon man soll eben auch in der Sukkah eben nicht nur die Mahlzeiten einnehmen, sondern wirklich auch darin wohnen. Also idealerweise nimmt man die Mahlzeiten darin ein. Es gibt viele Menschen, die dann tatsächlich während dieser 7 Tage in der Sukkah übernachten und wirklich darin sozusagen ihren Alltag verbringen. Es ist natürlich, in Deutschland muss man dazu sagen, es ist ein bisschen witterungsabhängig. Also wenn es natürlich in Strömen gießt.
Wann war Sukkot jetzt? Es war früh, oder?
Ja, das war eben, wie gesagt, das war ziemlich früh. 20. September hatten wir dieses Jahr.
Okay, aber es war warm genug, frage ich?
Es war noch warm genug. Es hat zumindest nicht geregnet. Da hatten wir ziemlich Glück. Aber es war schon so, dass es abends relativ kühl war.
Okay. Also jetzt haben Sie ja eben die theologische Bedeutung schon einmal benannt. Also man ist sozusagen draußen auf dem Weg in einer anderen Formen der Behausung und spürt, Gott ist bei Ihnen, Gott ist bei einem. Jetzt frage ich noch mal einmal sozusagen zurück, was hat das denn jetzt alles mit Ernte zu tun?
Sukkot gehört ja wie Pessach und Shavuot zu den sogenannten Wallfahrtsfesten. Und Sukkot wird im Hebräischen auch Chag HaAsif genannt, also der Festtag der Ernte oder des Sammelns, also Asif ist ja, ne, also des Sammelns oder des Einsammelns, wenn man das jetzt in besseres Deutsch packen will. Und das war zunächst tatsächlich ein Erntedankfest, und es hat sich aber verändert in dem Moment, wo aus diesem Erntedankfest ein nationalhistorisches Fest geworden ist. Also dass eben das Fest, also Sukkot ist, wird tatsächlich in der Tora als das Fest bezeichnet und wo daraus wird eines Man Simchatenu, also eine Zeit der Freude. Und diese Freude erinnert daran, dass man eben 40 Jahre Wanderung in der Wüste durch den Schutz Gottes überlebt hat und geschafft hat. Und das gibt es drei Symbole, ne? Also erstens diese Wolke, die die Israeliten begleitet hat. Zweitens das Manna, das vom Himmel fiel regelmäßig und am Schabbat in doppelter Portion. Und das dritte, dieses Wasser, was halt die Quelle und die in Verbindung mit Miriam steht. Ne? Also dass immer Wasser auch vorhanden war, sodass man während dieser Wüstenwanderung eben wirklich gut versorgt war. Und die Hütte ist übrigens auch eine andere Deutung, ist auch die Hütte als Hochzeitsbaldachin zu deuten. Also so als eine... Okay. Als eine Erinnerung nicht nur an die Hochzeit zwischen dem Volk Israel und Gott, sondern eben vor allen Dingen an den bestehenden Bund. Also ne, dieses Sman Simchatenu, also was eine Hochzeit ja auch ist, also eine Hochzeit ist ja eine große Simcha, eine große Freude. Und hier gibt es eine klare Verbindung zwischen dem Bild einer Hochzeit und Sukkot.
Das leuchtet mir alles total ein. Also wenn ich mir vorstelle, dass ja sozusagen ein Erntedankfest immer dann mit dem verbunden wird, wofür man noch danken kann. Und das ist der Bund mit Gott, das ist die Begleitung Gottes auf dem eigenen Lebensweg, das ist das Neuanfangen des Lebens. Das leuchtet mir sehr ein, weil Sie so viel von Freude gesprochen haben. Also das, was mich am stärksten beeindruckt hat, war das Fest Simchat Torah, das, meine ich, doch am Ende von Sukkot steht, oder?
Ja, es markiert ja nicht nur das Ende von Sukkot, aber es ist wirklich ein eigener Feiertag. Also es gilt nicht zu den Tagen, die zu Sukkot zählen, zählt das nicht mehr. Also es ist ein eigener Feiertag.
Eigener Feiertag.
Es gilt als Abschluss von Sukkot, interessanterweise. Und es ist natürlich dieses große Tora-Freudenfest, also Simchat Torah, Fest der Tora-Freude, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, die Tora-Rollen aus der aus dem Aaron HaKodesh rausgenommen werden. Teilweise rollen die Gemeinden sie auseinander und jedes Gemeindemitglied berührt die Tora und man liest das Ende und den Anfang in einer Session, um eben auch zu sagen, wie nah Anfang und Ende oder andersrum Ende und Anfang einander sein können und meistens in unserem Leben ja auch sind.
So ist es. Und man tanzt mit diesen Rollen, oder?
Ja, man tanzt mit diesen Rollen durch die Synagoge und es gibt, es wird jeder zu Tora aufgerufen, der das will. Und das ist natürlich, also man liest so lange an diesem Tag aus der Tora, bis jeder und jede, die das will, auf der Bima gestanden hat und vor der Tora gestanden hat.
Und haben Sie das auch gemacht jetzt bei Ihnen im Lehrhaus?
Wir haben leider keine Tora-Rollen. Insofern fallen ein paar Sachen für uns raus. Aber wir haben natürlich das Ende und den Anfang der Tora zusammen gelesen und uns unsere Gedanken darüber gemacht, warum wir auch immer wieder dann neu anfangen zu lesen. Warum lesen wir immer wieder den gleichen Text jedes Jahr wieder? Und das ist auch eine Frage, die man zu Simchat Torah gut stellen kann. Zu Sukkot ist, glaube ich, der Fokus noch mal ein bisschen anders, weil hier ja wirklich auch noch andere Themen im Mittelpunkt stehen. Ne? Das eine ist die Illusion, die wir haben, dass wir halt in diesen vier festen Mauern wohnen und dass wir uns so glauben, dass das sozusagen Security ist, dass das Sicherheit ist. Und dass das eigentlich gar nicht sicher ist, wissen wir ja nicht erst seit der letzten Hochwasserkatastrophe. Und dass trotzdem wir ein inneres Gefühl haben dafür, dass wir unter dem Schutz von Gott stehen. Ich glaube, daran erinnert Sukkot jedes Jahr wieder. Und es ist aber nicht nur ein Familienfest, sondern es ist eben vor allen Dingen ein Gästefest.
Wieso ein Gästefest? Was meint das?
Die Tradition gibt, also dass man wirklich Gäste in die Sukkah einlädt. Und nicht nur physische Gäste, sondern auch imaginäre Gäste. Also zum Beispiel, ja. Das ist eine Tradition, die kommt aus der mystischen Tradition des Judentums, wo dann überlegt wurde, dass man jeden Tag mit einer bestimmten Qualität versieht. Das hat was mit der Kabbalah zu tun. Und jede dieser Qualitäten, also Chesed, also das wird im Deutschen immer mit Barmherzigkeit übersetzt, das gefällt mir offen gestanden nicht so gut. Der englische Ausdruck Loving Kindness trifft es viel besser, ne? Also diese liebende Freundlichkeit. Und das wird mit Abraham gleichgestellt, Abraham und Sarah. Oder Abraham und Ruth, ne? Also die Variantenbreite sind natürlich je nach Traditionslinie, der man dann folgt, wieder unterschiedlich. Der zweite Tag ist Gevorah, das ist die Stärke, das wird mit Isaac identifiziert und so geht das halt für jeden Tag, der unter einer bestimmten Qualität steht. Und das macht natürlich jeden Tag nochmal einzigartig und für sich selbst stehend und trotzdem in einem Kontext stehend von diesen 7 Tagen.
Und jeden Tag andere Gäste, imaginär?
Jeden Tag andere Gäste, ne? Also wir fangen mit Abraham und Sarah an und enden mit David.
Biblische also, Gäste, verstehe.
Und es müssen aber nicht nur eben diese, ich sage jetzt mal, Urväter, Erzväter und Erzmütter sein, sondern es können auch Menschen sein, die ich schon immer mal treffen wollte oder auch verstorbene Familienmitglieder. Wir hatten mal eine Session, wo wir uns in der Sukka getroffen haben und dann ging es reihum, wen hättest du gerne heute dabei? Und ich habe gesagt, ich hätte gerne Hermann Cohen dabei, weil ich den sehr intensiv studiert habe, also ein deutsch-jüdischer Philosoph, Neokantianer seines Zeichens und einfach, wenn man seine Schrift liest, das ist einfach eine wunderschöne Sprache und das ist so ein, wir sprechen ja über Sukkot, da geht es ja auch um Heimat und was Heimat ist und diese Sprache ist so auch so heimatlich und so, wo man einfach sich reinfallen lassen kann und sich wohlfühlt und dann war die Idee, ich würde ihn gerne einfach einladen in die Sukkah, um mal mit ihm zu fachsimpeln sozusagen. Und auch das ist natürlich möglich. Ne? Und das haben wir dann gemacht. Und das war eine total spannende Runde, weil wir uns dann halt über diese Persönlichkeiten unterhalten haben, die wir alle eingeladen haben. Und daraus entspinnen sich dann Gespräche und einfach eine schöne Zeit, die man dann zusammen hat.
Großartig. Also ich stelle mir das jetzt vor, Esther Jonas Mertin und Hermann Cohen in einer Sukkah beim Diskutieren über Hermann Cohens Werk, ja. Also Menschenfreundlichkeit oder Liebe und Menschenfreundlichkeit, Gottes Gast sein auf der Erde, Heimat, Ernte, Dank, aber auch unterwegs sein. In diesem Fest steckt ja irgendwie alles drin.
Ja, es steckt schon, also steckt eine ganze Menge drin, aber wir haben ja auch relativ viel Zeit, ne? Also wir haben ja, wir haben ja 7 Tage Zeit.
Wir haben ja 7 Tage, genau.
Und können uns dann durchaus auch ein bisschen aussuchen, was wir an welchem Tag sozusagen besonders betonen wollen. Der Möglichkeiten sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Und Sie wissen ja sicher, jüdische Tradition ist sehr, sehr vielfältig. Und je nachdem auch, welche Tradition man selber mitbekommen hat. Und ich spreche ja gleich noch ein bisschen über, wie ich persönlich auch Sukkot gefeiert habe. Da liegen die Traditionen sehr weit auseinander teilweise. Und und ich habe in den USA natürlich andere Traditionen erlebt, als man in Deutschland vielleicht begegnet. Also weil ich habe auch das Glück gehabt, während meines Studiums bei einer Jüdin aus Iran oder aus dem ehemaligen Persien zu wohnen und die hatten wieder andere Traditionen und andere, was da noch im Mittelpunkt stand.
Wunderbar. Und jetzt, glaube ich, ist der richtige Moment, das, was Sie eben schon angekündigt haben, zu tun, nämlich ein bisschen zu erzählen, wie Sie es denn bisher so gefeiert haben, auch in unterschiedlicher Weise. Ich habe so ein Stück rausgehört, Sie feiern das ganz gerne, oder?
Ja, Sukkot gehört zu den Festen, die ich sehr gerne feiere. Also, ja, Es ist einfach ein fröhliches Fest und im Gegensatz zu den hohen Feiertagen, die ja sozusagen hinter uns liegen, ist es auch, es hat eine Leichtigkeit. Ne? Also die hohen Feiertage sind ja schon auch schwer und anstrengend, auch weil man so, ja. Also nicht nur für das, was man sozusagen als Rabbinerin so dann in dieser Zeit mehr zu tun hat, sondern auch, weil man auch persönlich in so einem in einer vermehrten Kommunikation auch mit Gott und mit sich selber steht. Also das, ich glaube, im deutschen Wort beten kommt das nicht so zum Tragen, aber im Hebräischen ist ja beten lehit palel, also ein reflexives Verb. Das heißt, man beschäftigt sich mit sich selber. Ne? Also man muss sich selber reflektieren und mit sich selber, beten hat was mit sich mit hat was damit zu tun, dass man was mit sich selber macht.
Verstehe. Und das ist natürlich auch anstrengend, ja.
Gerade bei den hohen Feiertagen, wo man natürlich auch wahnsinnig viel Liturgie hat und die auch sehr heavy ist, also sehr schwer und sehr, also sehr bedeutungsvoll. Und da stehen schon auch theologische Konstruktionen dahinter, die wahnsinnig fordern. Und dagegen ist dann Sukkot, das bringt uns sozusagen wieder zurück in die, ich sage jetzt mal, in die richtig physische, materielle Welt. Ne? Also wir sind jetzt, wir beschäftigen uns erstmal mit der Beziehung, die wir zu anderen Menschen und zu Gott haben. Und das, dann haben wir Sukkot und dann geht es um so völlig handfeste Dinge, wie eben, wie lebe ich eigentlich, wie lade ich Gäste zu mir ein, und dann eben diese Fröhlichkeit und wer gehört dazu. Ne? Also dieser Lulav zum Beispiel ist ja auch ein Symbol dafür, wer alles zu einer Gemeinschaft gehört und wie ich dann sozusagen auch Gemeinschaft gestalten soll, idealerweise.
Dieser Lulav, jetzt glaube ich, muss ich nachfragen.
Ja? Also der Lulav besteht ja aus einem Palmzweig, Myrte, Weide und einem Etrog. Und jedes dieser vier Gewächse sozusagen steht ja für eine bestimmte Qualität oder für eine bestimmte Art Mensch. Also der Palmzweig hat einen guten Geschmack, aber keinen Geruch. Das steht für Menschen, die studieren, aber nicht entsprechend handeln. Das zweite, die Myrte, hat einen schönen Geruch, aber keinen Geschmack. Das steht für Menschen, die gute Taten vollbringen, aber nie studiert haben.
Okay.
Das dritte.
Jetzt bin ich aber gespannt, ja?
Die Weide hat keinen Geruch und keinen Geschmack. Das steht für die Menschen, die weder gut handeln noch studiert haben.
Das ist ja nicht so toll.
Richtig. Und das vierte, der Etrog, also diese Zitronenfrucht, hat Geschmack und Geruch. Also es stimmt, ne?
Ja.
Und sie steht für Menschen, die studieren und gute Taten vollbringen.
Na, also, okay.
Aber eine Gemeinschaft hat ja alle diese verschiedenen Menschentypen. Also egal, in welcher Gesellschaft ich mich befinde, ich habe diese vier verschiedenen Typen ja immer zu einem bestimmten Prozentsatz anwesend. Ne?
Also, ja, wahrscheinlich.
Nur dann, wenn ich sie zusammenbündle, ist es eine Gemeinschaft.
Ja, und ich würde sogar so weit gehen, dass ich denke, also alle vier Typen sind ja immer auch in mir drin.
Oder? Richtig.
Also meistens ist man das ja nicht so in Reinkultur. Wäre ja sonst auch blöd. Also wenn was war das jetzt, wo die keinen guten Geruch und nichts tun?
Das ist die Weide.
Die Weide, ich meine, das wäre ja eine elende Festlegung fürs Leben, oder?
Ja. Aber ich glaube, das, was Sie gerade sagen, stimmt natürlich auch. Ne? Also, dass wir alle diese vier Typen natürlich auch in uns selbst tragen. Ne? Also es gibt Teile, wo ich völlig ignorant bin. Also ich finde Technik großartig, solange sie das tut, was sie soll. Aber wesentlich mehr möchte ich damit auch nicht wirklich zu tun haben. Ja? Also ich beschäftige mich insofern mit Technik, als dass ich muss. Also ich will schon wissen, wie es funktioniert.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Und ich kann eine Webseite kreieren, aber studieren muss ich das jetzt nicht unbedingt. Aber dafür gibt es ja Experten.
Aber da haben Sie jetzt schon ganz viele Anteile von diesem, wie hieß das vierte?
Etrog.
Etrog. Also, weil wenn Sie schon eine Seite kreieren können, gut. Also das, Also jetzt wollten wir aber eigentlich dahin kommen, dass Sie erzählen, wie Sie so Sukkot in unterschiedlicher Weise gefeiert haben. Das würde mich doch noch sehr interessieren.
Also in Deutschland war es meistens so, dass wir uns getroffen haben, in der Sukkah dann eben Kiddush, also den Wein gesegnet haben und Schabbat gefeiert haben. Das war für mich Sukkot in Deutschland, mehr oder weniger. Und in Israel und in den USA hat sich das um wesentliche Dinge erweitert. Also erstens diese wirklich, dass traditionell viele Gäste da waren. Das war in den Familien dort einfach gang und gäbe. Und ich habe mir angewöhnt, also zu Rosh Hashanah gibt es ja so runde Ralot, also dieses runde geflochtene Brot, gibt es zu Rosh Hashanah. Und ich fand so eine Tradition auch von der persischen Familie und auch in meiner Synagoge war tatsächlich, dass man eine runde Rala aufgehoben hat, die eingefroren hat und zu Sukkot wieder aufgetaut hat und die gab es dann zu Sukkot.
Ach.
Und das ist so ein schöner Bogen von Rosh Hashanah bis hin zu Sukkot und eben auch nochmal so diesen Neubeginn sozusagen zu feiern, weil ja das jüdische Neujahr ja doch eher zurückhaltend und verhalten und eben sehr nachdenklich beginnt und dann eben nochmal so einen Punkt zu setzen, das ist aber jetzt der echte Startschuss ins neue Jahr.
Also das kommt ja sowieso noch dazu, wenn Sie bei Sukkot angekommen sind im September oder Oktober, dann liegen eine Menge Feste hinter Ihnen, ne? Also Rosh Hashanah und Yom Kippur, da sind Sie schon feiermüde?
Ja, wobei so richtig der Schluss dieser Feierrunden ist ja sozusagen dann Simchat Torah. Also Sukkot ist so ein bisschen ich will es mal nennen, die Auftauphase zwischen Yom Kippur und Simchat Torah. Also man braucht wirklich diese Zeit, um wieder so aus diesen 10 Tagen der hohen Feiertage oder der Yamim Noraim, der Tage der Ehrfurcht, wieder rauszukommen. Das geht schon nicht, also das ist nicht so, wie wenn man einen Schalter umlegt. Also das ist schon sehr intensiv, die Zeit.
Also ein richtiger Gang miteinander und dann auch noch mal eine Woche sozusagen durch diese Hütte, durch dieses Unterwegssein mit den Gästen, die sie dann dabei haben. Jetzt, glaube ich, packe ich mal die Fragen aus, die hier stehen. Ja?
Fragen
aus der Wundertüte.
Wir haben hier nämlich so eine Tüte, die heißt Wundertüte. Und in der Wundertüte sind Fragen drin. Die hole ich jetzt da raus. Normalerweise säßen wir hier in einem Studio zusammen. Dann würden wir beide in dieser Tüte graben. Jetzt tue ich das alleine. Und gucke mal, welche Fragen wir haben. Oh, manches haben wir schon abgearbeitet. Wenn ich zum Beispiel die Frage sehe, Lulav steht für 4 Arten, auch für 4 Arten von Menschen. Was würden Sie sein wollen? Ah, das habe ich Sie natürlich noch nicht gefragt.
Also ich glaube idealerweise natürlich das, was ich studiert habe, auch in Taten umsetzen. Gleichzeitig weiß ich, dass das natürlich eine Idealvorstellung ist, die nicht immer auch erfüllbar ist. Also auch das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Also man kann viel studiert haben und man kann viel wissen. Man kann auch wissen, wie ich das umsetzen soll. Aber mir fehlt die Gelegenheit. Also das ist manchmal so diese Krux, die manche Menschen auch erzählen, die gerne helfen wollen, aber deren Hilfe gar nicht, erstens vielleicht nicht gewollt wird und zweitens, wo man nicht weiß, wo kann ich jetzt sozusagen mich hinwenden und um da wirklich mein Schärflein sozusagen mit beizutragen.
Naja, es ist natürlich auch immer schwierig, finde ich. Also man möchte ja doch irgendwie der richtige Typ oder die richtige Typin in der richtigen Situation sein. Also, und die sind natürlich ganz verschieden, mal so und mal so. Ich habe ja schon gesagt, ich bin gerne bereit, alles 4 irgendwie immer mal zu sein, auch wenn die Weide war das, ne, nicht so ganz anziehend an der Stelle als Typ ist. Hier steht, wann haben Sie das letzte Mal, wann haben Sie das letzte Mal in einer Sukkah übernachtet?
Noch nie.
Noch nie. Das ist ja mindestens eine klare Antwort.
Ich bin kein Zelt.
Ja,
ich hab's nicht
ja
mit Camping und ich hab's auch nicht mit Zelten. noch nie gehabt. Ich bin nie in einem Zeltlager gewesen. Ist einfach nicht. Ich bin schon eher. Ich mag es, wenn 4 Wände um mich rumstehen. Finde ich großartig.
Das verstehe ich gut. Was war die ungewöhnlichste Sukkah, in der Sie schon mal saßen? Nächste Frage.
Die ungewöhnlichste sogar.
Na, ich hätte jetzt die Fantasie, in Amerika sehen die womöglich nochmal anders aus.
Wir hatten mal eine in, ich überlege, also.
Ja.
Also ungewöhnlich.
Wir geben die Frage weiter. Jetzt kommt noch eine Frage, die ist, glaube ich, wieder einfacher. Haben Sie traditionelle Gerichte, also Essensgerichte in Ihrer Familie für Sukkot bzw. Erntedank? Also ich kann das für Erntedank sagen, da gibt es immer Kürbissuppe. Also
ja.
Bei Erntedank ist ja so ein Fest, wenn dann auch die ganzen Kürbisse da sind und überall gibt es Kürbissuppe. Und ich bin überhaupt kein Freund von Kürbissuppe, sage ich mal gleich so dazu, weil das ist mir irgendwie mal ein bisschen zu süß und zu pappig. Aber andere Leute finden das ja ganz toll. Und wie ist es jetzt bei Sukkot?
Also Sukkot ist eben, weil es diesen Hintergrund hat mit Erntedankfest, man guckt natürlich, dass man etwas isst oder auf den Tisch hat, was man in dem Jahr noch nicht gegessen hat.
Ja.
Das hat aber nicht nur den Grund, dass man Erntedankfest macht, sondern auch, weil man ja irgendwie worüber Scheriano sagen soll. Also ne, dieses Gebet für den ersten, für das, wenn man den Zeitpunkt sozusagen jetzt erreicht hat, wenn man das jetzt mal...
Wie heißt das Gebet?
Scheriano heißt das. Das ist das Gebet oder der Segensspruch, den man sagt, wenn man Gott danken will dafür, dass man diesen Punkt in der Zeit erreicht hat. Das ist im Prinzip eine ziemlich klare Übersetzung dessen, was man da sagt. Und auch das ist natürlich, ne, Scheriano ist auch immer was, wenn ich was zum ersten Mal wieder mache. Ne? Also wenn ich wieder in einer Sukkah sitze und dort eben Dinge esse, oder zu mir nehme, die ich in dem Jahr noch nicht zu mir genommen habe. Und eben diesen Punkt in der Zeit erreicht habe. Also auch das hat jetzt wieder was mit dem Schutz Gottes natürlich zu tun. Ne? Also dass man Gott dafür dankt, dass man jetzt auch glücklich nach den hohen Feiertagen gelandet ist.
Verstehe.
Also manche Auslegungen sagen auch, dass Sukkot so eine Art selbstgewähltes Exil ist, weil es kann ja sein, dass nicht alle Jüdinnen und Juden jetzt alles richtig gemacht haben zu den hohen Feiertagen. Und man behält sich, ne, es ist so ein bisschen so eine Art von, ich ziehe für 7 Tage quasi in ein selbstgewähltes Exil. Und beweise dadurch Gott, dass ich es ernst gemeint habe und dass sozusagen ich hinter dem stehe, was ich an den hohen Feiertagen quasi versprochen habe.
Super, okay. Aber habe ich jetzt so ein bisschen richtig rausgehört, so ein richtiges Essensgericht ganz traditioneller Art gibt es nicht, oder?
Nee, bei uns jedenfalls nicht. Also es gibt viele, die dann irgendwie so eine so Krautgerichte essen. Also Weißkrautgerichte sozusagen, aber ich würde jetzt sagen, für Deutschland ist es schon dann eher so die Jahreszeit, wo es dann halt die neue Ernte dann diesbezüglich gibt, aber als sonst, natürlich können sie sich bei einschlägigen Seiten Sukkot-Rezepte, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das so dezidiert Sukkot ist und nicht zum Beispiel auch in Rosh Hashanah gegessen werden dürfte. Also das ist glaube ich, nicht so spezifisch.
Ja, okay. Das ist ja wie mit der Kürbissuppe vorhin auch. Also das ist ja nirgendwo vorgeschrieben. Es ist eben die Fülle der Erntegaben, die man an der Stelle hat. Jetzt sind die Fragen schon wieder aufgebraucht, aber hier liegt noch so ein Memory. Also... Frau Jonas Mertin, jetzt haben wir hier 4 Karten. Ich halte Ihnen mal hin, einmal erstmal alle 4 nacheinander und dann, glaube ich, können Sie loslegen, was zu was gehört beim Lulav. Hier haben wir einmal ein Herz. Können Sie das sehen? Ja?
Ja.
Ein Herz. So, dann habe ich hier, können Sie es sehen, eine Wirbelsäule, also in einem Menschen, ne? Und dann haben wir hier ein Auge. So, ja, jetzt komme ich hier auch langsam in Übung. Und dann haben wir hier noch einen Mund. So, und jetzt habe ich das so verstanden, dass wir, also ich würde jetzt aber mal sagen, Sie zuordnen dürfen, was zu welchem der 4 Beigaben zum Feststrauß gehört. Oder? Also wir überlegen mal zusammen, aber Herz hätte ich jetzt schon eine Idee. Ja.
Also ich fange mal mit dem Einfachsten an. Also der Palmzweig ist die Wirbelsäule.
Perfekt. Palme steht hier hinten drauf. Palme, Aufrichtigkeit, Wirbelsäule. Richtig? Richtig. Perfekt.
Genau.
So, weiter. Das ist ja ein super Spiel. Das gefällt mir. Also, aha. So, und jetzt das Auge oder das Herz oder der Mund?
Ja, das Auge würde ich jetzt fast sagen, schwierig. Also, ich fange mal mit dem Mund an.
Nein, da war doch vorhin. Ja, fangen Sie mit dem Mund an, genau.
Also, da würde ich jetzt mal auf Myrte tippen.
Also, hier steht was anderes drauf. Hier steht Weide.
Okay.
Weil Lippen beten können. Aha.
Ah.
Aha.
Mhm. Sagt Ihnen das irgendwas?
Ich hätte das jetzt tatsächlich in die Augenfraktion getippt. Die Weide. Weil wir sehen ja nur mit den Augen. Wir machen ja nichts mit den Augen.
Ja, ja, das hätte ich nämlich auch. Also die Augenfraktion ist Myrte-Erleuchtung. Also das ist ja ganz faszinierend. Und was bleibt dann fürs Herz übrig?
Na, der Ätrog.
Ah ja, logisch. Ort des Verständnisses und der Weisheit, genau.
Aber ich glaube, mit der Weide und Myrte würde ich mich mit Ihnen anlegen. Also, weil Augen machen ja nichts. Also, gute Taten.
Finde ich super.
Kann ich ja auch sprechen sozusagen. Also,
legen Sie sich sofort mit mir an.
Ich lege mich jetzt mit Ihnen an.
Das finde ich genau richtig. Das mache ich auch gerne, weil ich habe es ja auch nicht gemacht. Also Weide, Myrte, genau. Das könnte man wahrscheinlich auch umgekehrt mit Auge und Mund machen. Das würde ich auch denken. Und im Übrigen sieht man hier super, dass wir das gar nicht geschnitten haben, weil sonst hätten wir ja alles sofort richtig gemacht beim zweiten Anlauf. und keiner hätte es gemerkt. Aber so ist es doch ganz überzeugend, dass wir diese vier nochmal zusammen haben. Sind übrigens ganz schöne Bilder. Und also ich muss jetzt nochmal ehrlich sagen, ich habe das nicht gewusst hier vor dem Gespräch mit diesen vier Zutaten oder Gaben zu dem Feststrauß und dass die dafür was stehen. Ich habe jetzt echt was gelernt und ich werde die Bilder auf jeden Fall auch behalten. Also vielen, vielen Dank. Und ich bleibe ein bisschen dabei. Das legen ja jetzt auch diese vier Symbole, Herz, Wirbelsäule, Mund und Auge nahe. Wir haben alles vier irgendwie in uns und müssen nicht die anderen Menschen danach aufteilen. Das finde ich auch irgendwie. Irgendwie ist das auch Chesed, also irgendwie liebende Menschenfreundlichkeit, ja?
Es ist natürlich auch, dass ich mir dessen bewusst sein sollte, ne? Dass es diese, dass es erstens diese Bestandteile in mir selber gibt und zweitens, dass ich sagen kann, okay, ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus, aber ich suche mir jemanden, der es kann.
Zusammen ist der Strauß erst schön.
Genau, deswegen auch diesen Strauß, den man dann eben wirklich zusammen in der Hand hält und in beiden Händen hält. Ne? Also nicht nur in einer Hand, sondern wirklich in beiden Händen hält.
Ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für diesen Gang in die Laubhütte, in die Sukkah, durch diese Tage Sukkot durch mit all dem, was ich jetzt nochmal gelernt habe, was man an Gästen sich dazu imaginieren kann. Danke auch für diesen Strauß an theologischen und anderen Gedanken. Das war für mich eine große Freude und ganz viel Neues, beziehungsweise all die guten Gaben, Sukkot beziehungsweise Erntedank. Herzlichen Dank an Rabbinerin Esther Jonas-Mertin.
Vielen Dank Ihnen für die Einladung und für das gute Gespräch.
Maze.
Was ist das?
Katechismus. Ein Katechismus ist ein Lernstück, ein Lehrlernstück, in dem erklärt wird, was einzelne Glaubensinhalte sagen. Der berühmteste Katechismus ist der kleine Katechismus von Martin Luther, was jetzt den evangelischen Glauben angeht. Es gibt aber auch den großen Katechismus. Im Kleinen und im Großen wird erklärt, was Taufe ist, was Abendmahl ist, was das Glaubensbekenntnis sagt, was die Gebote sagen. Also ein Katechismus ist ein Lehr-Lernstück, in dem ich gut auswendig lernen kann in einem Frage-Antwort-Schema, was die Inhalte des Glaubens sagen.
Maze.
Was ist das?
Koscher. Koscher ist zunächst mal übersetzt mit tauglich. Also was ist tauglich zum Verzehr? Das sind bestimmte Nahrungsmittel, es sind bestimmte Tiere und anderes Getier, was man essen darf oder eben nicht darf. Es geht um die strikte Trennung von Milch und Fleisch. Also das darf unter keinen Umständen zusammengeführt werden. Worüber man sich natürlich streitet, ist, ob das auch für Fisch und Milch gilt. Da gehen die Geister ein bisschen auseinander. Und ansonsten ist Koscher tatsächlich auch in den Alltagsgebrauch übergegangen, dass man bestimmte Dinge oder bestimmte Menschen für Koscher befindet.
Hashtag beziehungsweise
ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.